In den 15 Jahren, die ich jetzt als Trainer, Coach und Berater in der Personalberatung unterwegs bin, höre ich mich immer wieder ganz bestimmte Sätze sagen. Teilweise habe ich diese auch selbst von meinen Vorgesetzten oder Kollegen gehört, als ich noch Beraterin war. In jedem Fall machen sie bestimmte Dinge deutlich, die einfach wichtig für den Erfolg als Personalberater sind. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir 10 dieser Sätze vorstellen. Die 10 Gebote der Personalberatung sozusagen. Die Liste hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich wollte es jetzt einfach nur der Menge halber auf eine bestimmte Anzahl beschränken. Aber diese 10 sind auf jeden Fall mit die wichtigsten. Vermisst du einen Satz, der dir immer wieder gesagt wurde oder den du als Führungskraft regelmäßig nutzt? Dann gern her damit. Am besten schreibst du mir eine Nachricht über LinkedIn oder eine E-Mail. LinkedIn ist wahrscheinlich besser und du bist wahrscheinlich auch auf LinkedIn. Also ja, gern her mit dem Satz. Vielleicht gibt's ja noch einen zweiten Teil von dieser Podcast-Folge.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Dann lass uns beginnen mit dem ersten Gebot. Das da lautet: You have 2 ears and 1 mouth, use it in that proportion. Okay, so auf Englisch, weil in Englisch klingen die Dinge immer sanfter und netter irgendwie. Wenn ich es jetzt als Gebot formulieren würde, würde ich sagen, du sollst mehr zuhören, als selbst zu reden. Und das ist, glaube ich, Selbstreden und deswegen ist es eines der Top-Gebote der Personalberatung, dass einfach ein gutes Zuhören sehr, sehr wichtig ist. Und um gut zuzuhören, musst du gute Fragen stellen. Gute Fragen, um herauszufinden, was der Kunde braucht, was sich der Kandidat wünscht, was beide Parteien auch mitbringen ins Game sozusagen. Also was kann der Kandidat, die Kandidatin überhaupt? Welche Fakten sprechen für deinen Kunden als Arbeitgeber? Was, wie gesagt, die Wünsche sind. Und dann auf Basis dessen, wenn du wirklich verstanden hast, was die Bedarfe sind, dann auch entsprechend zu argumentieren, aber relevant. Und nicht, ja, eigentlich könnte ich jetzt ein Floskelschwein daneben stellen und ich hau dir heute die Floskeln um die Ohren, so wie geht. Genau, aber ich wollte gerade sagen, ne, argumentiere auf den Punkt, anstatt irgendwie einen ganzen Wäschekorb an Argumenten auszuschütten. Ich habe dann häufiger mal gehört, throwing shit on the wall and see what sticks. Ja, ich glaube, das gibt's auch ein bisschen weniger derb, diesen Spruch, irgendwas mit Spaghetti an die Wand schmeißen und gucken, was kleben bleibt. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Ja, also es geht eben in diesem Gebot um diese 2 Aspekte zu sagen, ein Personalberater berät, aber der kann natürlich nur beraten, wenn er das Gegenüber und seine Situation gut verstanden hat. Also das heißt, wenn du immer noch in der Situation bist, dass du, wenn du mit Kunden und Kandidaten sprichst, dich mehr im Reden observierst, dann solltest du dich trainieren, einfach bessere Fragen zu stellen, hinzuhören, was das Gegenüber wirklich möchte, um dann entsprechend auch eine Lösung anzubieten. Gibt da übrigens auch das Zitat, Selling is not telling, also unterstreicht im Prinzip das, was gerade besprochen wurde. Und das ist auch so eine hinlängliche Annahme. Ich habe das schon häufiger auch in diesem Podcast gesagt, dass Menschen denken, in dem Moment, wo sie jemanden überzeugen müssen, hat es sehr viel mit Reden zu tun, mit Argumentieren. Aber im Prinzip hat es das gar nicht. Wenn du überzeugen möchtest, musst du erstmal herausfinden, was sind denn überhaupt die Bedürfnisse vom Gegenüber? Was ist die Situation vom Gegenüber? Gibt's da überhaupt einen Ansatzpunkt für deine Dienstleistung, für deine Themen? Und bloß weil du jetzt ganz viele Argumente aufzählst, wird es das Gegenüber nicht unbedingt in die Situation bringen, dass es jetzt einen Bedarf hat, weil der Pain, sozusagen diese Grundmotivation, um in Bewegung zu kommen, muss einfach da sein. Und wenn die nicht da ist, kannst du sagen, was du willst. Ja, du kannst dich halt dann nur entscheiden, wie wirst du in diesem Prozess wahrgenommen. Bist du der unangenehme Verkäufer, der einfach nur redet und auch die Einwandbehandlung eigentlich nur daraus besteht, irgendwelche weiteren Argumente aufzuzählen, anstatt mal wirklich hinzuhören und zu verstehen, was das Gegenüber sagt. Also bist du unangenehm am Ende im Prozess Oder bist du jemand, mit dem man wirklich sprechen kann, wo man das Gefühl hat, die Person hört hin, sie bezieht sich auf das, was gesagt wird und will nicht nur mein Bestes, in Anführungsstrichen aka mein Geld, sondern will wirklich mein Bestes. Ne? Und das hat einfach etwas damit zu tun, dass man zuhört, dass man vertiefend fragt, dass man anerkennt, dass man empathisch ist und entsprechend dann Lösungen anbietet, wenn Lösungen notwendig sind. Und wenn die halt nicht notwendig sind, dann Ja, aber grundsätzlich bezieht sich dieses Motto natürlich nicht nur auf den verkäuferischen Teil auf unserer Arbeit, der natürlich auch sehr groß ist, sondern eben auch auf andere Teile, wenn es jetzt auch wirklich um die Matching-Prozesse geht, ne, das Verständnis der Bedürfnisse etc. Also ich glaube, du hast mich verstanden und jetzt habe ich gerade jetzt auch wirklich vergessen, ob ich diesen Leitsatz in Deutsch übersetzt habe oder nicht, aber ich wiederhole es nochmal. Also Gebot Nummer 1, you have two ears and one mouth, use it in that proportion. Oder wenn du es ein bisschen härter, strenger und deutscher haben willst, du sollst mehr zuhören, als selbst zu reden. Gebot Nummer 2 ist go for the bad news. Oder in Deutsch, du sollst die unangenehmen Fragen stellen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade so am Anfang der Karriere passiert, wobei ja der unbewusste Berater macht es sicherlich auch weiterhin später im Prozess, ist wirklich Fragen zu stellen, die unter Umständen auch ein Nein oder eine entgegengesetzte Entwicklung von dem bedeuten würden, was ich mir eigentlich wünsche. Klingt ein bisschen verklausuliert. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir, also lass es mich anders sagen, Personalberatung ist das härteste Vertriebsgeschäft, was es gibt, denn auch dein Produkt hat eine Meinung. So, wieder 50 Cent ins Phrasenschwein, aber es steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin und es macht natürlich eben auch die Schwierigkeit unserer Aufgabe nochmal bewusst, weil wir nicht nur den Kunden überzeugen dürfen im Prozess, sondern eben auch den Kandidaten. Und es kann eben beidseitig sehr, sehr viel im Prozess passieren, was verhindert, dass am Ende ja eine erfolgreiche Platzierung für uns rauskommt. Und manche Berater neigen dazu, diese Signale, diese Alarmsignale im Prozess nicht hören zu wollen. Also das heißt, wenn sie mit dem Kunden und Kandidaten sprechen, sich eigentlich immer nur wieder bestätigen zu lassen und das Interview lief gut, oder? Ja, und sonst keine weiteren Fragen, oder? Das passt soweit für sie. Mhm. Also das heißt, sie lassen sich nicht wirklich auf den Prozess ein. Sie wollen nicht wirklich verstehen, ob es da irgendwie Bedenken gibt. Dementsprechend leiten sie suggestiv und wundern sich am Ende unter Umständen im Prozess, warum plötzlich der Kandidat oder der Kunde einen Rückzieher macht. Also das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Das heißt, go for the bad news bedeutet eben, dass man im Prozess auch die Fragen stellt, die einem unangenehm sind, wo man vielleicht auch denkt, oh, wenn ich das jetzt frage, dann wecke ich schlafende Hunde. Das ist Quatsch, weil wenn es irgendetwas gibt, was den Kunden davon abhält, den Kandidaten einzustellen oder den Kandidaten davon abhält, die Arbeitsstelle anzunehmen, die neue, dann wird er oder sie das wissen von alleine. Ja, also ob mit oder ohne dich. Du kannst halt nur entscheiden, ob du ein Teil in diesem Entscheidungs- und Überlegungsprozess bist oder eben nicht. Und in dem Moment, wo du Diskussionen proaktiv forcierst, unangenehme Fragen aktiv stellst, kannst du eben auch die Bedenken oder die Gedankengänge des Gegenübers besser abholen und so vielleicht auch Lösungsvorschläge einbringen oder aber auch zwischen beiden Parteien vermitteln, sodass es am Ende eben doch zur erfolgreichen Platzierung kommt. Das ist so ein Aspekt nochmal von Go for the Bad News. Es gibt noch eine kleine Nuance dieses Themas auch, das da heißt Never Assume, Always Know. Ja, also das heißt, hat letzten Endes auch etwas mit der Fragenqualität zu tun, dass man oftmals davon ausgeht, dass etwas passt. Aber wenn man es nicht explizit gefragt hat, dann stellt das eben ein Problem dar. Na, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, keine Ahnung, Kandidat pendelt aktuell 45 Minuten pro Strecke, also anderthalb Stunden am Tag. Und man hat es jetzt in der aktuellen Vakanz, die man ihm vorstellt, die liegt ähnlich, hat das jetzt nicht groß abgefragt, weil man geht davon aus, dass es passt. Er oder sie macht es ja aktuell sowieso auch. Ja, dann könnte das zum Problem werden. Ja, weil natürlich Kandidaten sich auch erstmal die Optionen offen halten lassen wollen, vielleicht auch so ein bisschen taktieren mit Informationen, die man rausgibt an den Berater oder nicht, weil eine Stelle klingt ja erstmal interessant. Deswegen wichtig, nicht davon ausgehen, dass Menschen etwas von sich aus ansprechen würden, sondern immer aktiv nachhaken. Ja, also hier der Punkt Nummer 2, du sollst die unangenehmen Fragen stellen. Gebot Nummer 3, der Anfang bestimmt das Ende. Da habe ich jetzt tatsächlich keine schöne englische Formulierung, sondern tatsächlich mal eine schöne deutsche Formulierung. Der Anfang bestimmt das Ende. Das hat ein Kunde von mir mal gesagt, fand ich sehr, sehr schön formuliert. Wenn man es als Gebot formuliert, würde man sagen, du sollst dich um eine gute Basis der Zusammenarbeit kümmern. Und dieses Gebot ist vielschichtig von der Deutung. Also im Wesentlichen heißt es erstmal, wenn es sagt, eine gute Basis der Zusammenarbeit, was ist die Basis in der Personalberatung von einem guten Prozess? Gut, das ist die gute Jobqualifikation, also die Positionsbesprechung und die gute Kandidatenqualifikation. Also es ist wie so ein Fundament für ein Haus, was du baust. Wenn du hier schlampig arbeitest, wenn du hier ein löchriges Fundament hast, dann wird alles das, was oben drauf kommt, potenziell instabil sein. Und sobald irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, wird dir wahrscheinlich dein Haus um die Ohren fliegen. Also bemühe dich um eine gute Kandidatenqualifikation, um eine gute Jobqualifikation oder Positionsbesprechung, weil du dort A, zum Beispiel wichtige Informationen generierst, um überhaupt ein Matching herstellen zu können. Also du verstehst, was der Kunde wirklich sucht, du verstehst, was der Kandidat wirklich möchte. Und wenn du diese beiden Sachen verstehst, dann ist natürlich in dem Moment, wo du die zusammenbringst, wo man da ein Match hat, schon mal eine große Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es erfolgreich ist. Aber wenn ich da nicht richtig hinhöre, dann schicke ich vielleicht auch Kandidaten, die nicht 100% passen oder stelle eben eine Position vor, wo ich dann sage, ach Mensch, Kandidat ist gut, schau es dir einfach mal an, ist doch unverbindlich und so weiter. Und das wird schon wieder gleich nichts, ne? weil ich mir vielleicht nicht die Mühe machen möchte, in eine gute Quali zu investieren. In einer guten Qualifikation generiere ich eben auch Informationen, um den Auftrag, um den Job, aber auch den Kandidaten verkaufen zu können. Du hast es vielleicht auch schon festgestellt, eine gute schriftliche Ansprache auf Kandidatenseite, eine gute, ich nenne es jetzt einfach mal ein guter Positionspitch, lebt davon, dass du Details geben kannst, dass du ein Bild malen kannst, wie es dann wohl ist, beim Kunden zu arbeiten, dass du mitgeben kannst, warum sollte jemand überhaupt dorthin kommen? Und je oberflächlicher deine Jobqualifikation ist, umso weniger Informationen kannst du dem Kandidaten zur Verfügung stellen und umso weniger überzeugend wird deine schriftliche Ansprache sein oder eben auch deine nachfolgenden Telefonate und vice versa auf Kandidatenseite eben genau das Gleiche. Wenn du es nur sehr oberflächlich, qualifizierst, dann hast du für den Kunden relativ wenig Informationen, um diese Person dann auch wirklich einzuladen. Und vergess nicht, dass wir in der Personalberatung auch als Dienstleister da sind, um ja auch die Rohdiamanten zum Strahlen zu bringen. Und du bist jetzt nicht in der Position, wie klassisch HR, einfach durch einen Lebenslauf durchzugucken und zu sagen, ja, der passt perfekt, den nehmen wir, die anderen sortieren wir aus, sondern du bist jemand, der auch die Potenziale in Kandidaten eben sieht und dem Kunden das auch entsprechend verkaufen kann. Also Kandidaten, die der Kunde vielleicht gar nicht per se eingeladen hätte, zu sagen, Mensch, schau dir den trotzdem an, weil das und das und das und das. Und das kannst du aber eben nur, wenn du im Kern verstehst, welche Aufgabe soll denn der Kandidat eigentlich beim Kunden erledigen, also mal weg von den Anforderungen und gleichzeitig aber auch den Kandidaten ein bisschen mehr kennenlernst, weg vielleicht von einem relativ kurzen Abständen, die er jetzt bei vorherigen Arbeitgebern gearbeitet hat oder weg von einer nicht existenten Qualifikation, also jetzt Zertifikat oder so, einfach mal hinzuhören, was hat die Person wirklich gemacht. Ne? Also sich da in die Tiefe auseinanderzusetzen, um am Ende eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, auch eine erfolgreiche Platzierung zu machen. Was eben auch wichtig ist, die Basisquali, also die beiden Qualis eben, um korrekte und vollständige Informationen zu ziehen. Also ich sag nur jetzt zum Beispiel Details zum Gehalt oder Bonus. Was ist mit Auto? In welcher Klasse hat der Kandidat vielleicht ein Auto? Was möchte er wieder haben? Wie sind die Kündigungsfristen auf Kandidatenseite? Also alles so Themen, die eben auch dann später, also wenn sich beide kennengelernt haben und beide happy miteinander sind, zu einem Problem werden können, weil der Kandidat jetzt sagt, okay, ja, wenn ich jetzt meine Altersvorsorge nicht mitnehmen kann, dann haben wir ein Problem. Ich möchte die gern mitnehmen, ne? Und sowas sollte man halt frühzeitig klären, damit es nicht hinten irgendwie dann zu einem Thema wird. Aber wenn ich vorne im Prozess schlampig bin, dann schiebe ich mir diesen ganzen Apparat an zu klärenden Themen nach hinten und dann kann mir unter Umständen die Zeit ausgehen. Was auch wichtig ist, und das wird sehr oft vernachlässigt, also die ersten drei Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben, die werden oftmals gerade in der Jobquali noch gemacht. Aber dann geht einem nach hinten die Zeit aus in der Positionsbesprechung und dann skippt man die Teile, die jetzt kommen, nämlich zum einen das Thema Commitment, also Absprachen zum Prozess zu treffen, sowohl auf Kunden- als auch auf Kandidatenseite. Also ich wundere mich immer wieder, dass das noch nicht ordentlich gemacht wird, ne? Weil ein guter Prozess sind 50% von der Platzierung. Du kannst beide zueinander bringen, Kandidat super, Kunde super, passt. Aber wenn dann die Prozesse zu lang dauern, dann haben wir ein Problem, weil sich der Kandidat unter Umständen für ein anderes Unternehmen entscheidet. Und das ist dann natürlich ärgerlich. Und die Frage ist, hast du es kommen sehen oder nicht? Und sehr, sehr oft werden auch die Basisfragen schon nicht gestellt, nämlich wer ist im Auswahlprozess beteiligt? Sind diese Personen in den nächsten, sage ich mal, 8 Wochen verfügbar oder haben die Urlaub oder sonstige Abwesenheiten? Dann vielleicht auch direkt schon reinzugehen und Slots vorzubuchen, damit man wirklich auch Blocker für Interviews eben im Kalender drin hat. Also so solche Sachen, wenn ich das am Anfang skippe, dann kann ich später im Prozess, kann ich hier meinen Salat aufräumen, weil einfach ich dann Interviews hinterherrenne, Interviewsoptionen, mich über nicht verfügbare Entscheidungsträger ärgere, weil das Feedback nicht ordentlich kommt und so weiter und das alles nur, weil ich am Anfang eben meine Arbeit nicht gut gemacht habe. Genau, das ist ein Thema. Und auch, jetzt habe ich den Gedanken wieder, Commitment auf beiden Seiten, also sowohl Kunde als auch Kandidat. Wenn du dich darüber ärgerst, dass die Kandidaten eben sich nicht rechtzeitig zurückmelden oder eben auch mit Interviews auf sich warten lassen und so weiter, das ist auch alles eine Absprachesache. Auch das Thema Ghosting. Ja, wenn du es am Anfang zu einfach machst, so ja, es ist kostenfrei und schauen Sie es an, kein Problem, dann wundert dich nicht, wenn der Kandidat nicht verbindlich ist. Also es braucht eben auch in der Quali eine ordentliche Mischung zwischen, ja, es ist deine Option, ich verstehe, was du möchtest und ich bringe dich da gern proaktiv eben ins Gespräch. Auf der anderen Seite muss aber hier auch schon direkt klar gemacht werden, was sind denn eigentlich meine Erwartungshaltungen als Personalberater, wenn wir miteinander in den Prozess gehen. Und wenn dieses Element fehlt, dann brauche ich mich später nicht wundern, wenn mir unter Umständen der Kandidat auf der Nase herumtanzt. Also du merkst, ich habe hier ein bisschen mehr Zeit mir mal gegönnt, ne? Aber wenn du am Anfang gut arbeitest, wird das Ende wesentlich einfacher. Und das andere, ich hatte ja am Anfang auch gesagt, es lässt sich so ein bisschen mehrschichtiger auch angucken. Wenn du am Anfang schon feststellst, dass der Kunde unzuverlässig ist, ja, dass du dem Kunden hinterherrennen musst, was die AGBs zum Beispiel angeht oder sich nicht an Absprachen gehalten wird, also ich melde mich bis dann und dann und dann meldet er sich nicht. Gleiches auch auf Kandidatenseite, wenn man da schon hinterherläuft. Ja, der Anfang bestimmt das Ende. So wie es am Anfang anfängt, wird sich's eben auch weiterhin fortsetzen. Und wenn man da dem Gegenüber einiges durchgehen lässt, dann naja, wird es nach hinten wahrscheinlich auch nicht anders werden. Also es bringt jetzt da nichts, jemanden übermäßig hinterher zu laufen. Wenn es am Anfang schon hakt, dann geh lieber zum nächsten Auftrag, zum nächsten Kandidaten. Also such einfach weiter, bis jemand da ist, der wirklich Interesse hat. Ja, das war Gebot Nummer 3. Also du sollst dich um eine gute Basis der Zusammenarbeit kümmern. Punkt Nummer 4 ist always be closing, ABC. Übersetzt auf Deutsch würde man wohl sagen, du sollst immer Verbindlichkeit einfordern. Und das ist auch so eine Sache, die ich sehr oft observiere, ist, dass man es dem Gegenüber einfach machen möchte. Also ne, das ist alles so, ja, und ich frage und es ist locker und es ist leicht und ne, ich will gar nicht irgendwie hier unangenehm sein fürs Gegenüber. Und was dann hinten runterfällt, sind die Closing-Fragen, die Verbindlichkeitsfragen. Also das heißt Verbindlichkeit im Sinne von zum Beispiel Informationen absichern. Also machen wir es jetzt so und so. Ne? Also kann ich mich darauf verlassen? Also zum Beispiel, wenn es jetzt ja das Thema, weiß ich nicht, Pendelzeit oder das Thema Umzug irgendwie ein Thema war beim Kandidaten und man so ein bisschen hin und her diskutiert, macht man es nicht, ist es interessant oder ist es nicht interessant, anstatt es dann irgendwie auch offen zu lassen und zu sagen, naja, denken Sie nochmal drüber nach und man kommt irgendwie ganz erst am Ende vom Prozess hin, dann einfach auch herzugehen in dem Moment und zu sagen, okay, also wie sollen wir es machen? Ja, also ich denke, ja, 45 Minuten Pendeln pro eine Strecke passt. Okay, also das heißt, 1,5 Stunden Pendeln für Sie am Tag ist in Ordnung. Ja, ne? Also das heißt, du brauchst ja auch eine gewisse Sicherheit. Also du baust ja deinen Prozess auch auf Informationen auf. Und Closing-Fragen, also Verbindlichkeitsfragen, sind immer Fragen, die es dir möglich machen, auch Informationen abzusichern und die dem Gegenüber zeigen, er macht jetzt eine Aussage, auf die du dich auch verlassen möchtest. Also es ist eine bedeutungsvolle Aussage. Ne? Auch vom Thema Gehalt, dass man dann zum Beispiel sagt, wenn es irgendwie gehaltliche Themen gibt, die Person ist sich nicht ganz sicher, was so das Minimalsgehalt ist und so weiter. Aber wenn man da auch nochmal einen Flock reinhauen möchte und dann einfach sagen möchte, okay, also das heißt, wenn wir Ihnen ein Angebot für 65.000 Euro machen und die Aufgabe passt, das Team passt, dann nehmen Sie das an. Ja, okay, also dafür würden Sie definitiv wechseln. Ja, na, also dieses sich ruhig zu trauen, auch Verbindlichkeit einzufordern, weil viele beschweren sich über Verbindlichkeit, fordern es aber nicht ein. Ne? Verbindlichkeit hat auf der anderen Seite auch diesen Aspekt, also diese Closing-Fragen, hat auf der anderen Seite auch den Vorteil, dass es irgendwie so als Katalysator agiert. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch im Hinblick auf die Interview-Nachbereitung, ne? Erstes Interview, Interview-Nachbereitung oder zweites Interview, Interview-Nachbereitung und man sagt dann, okay, also wenn Sie das, wenn das folgende Interview ebenfalls gut läuft und Sie ein Angebot als XYZ bekommen, nehmen Sie es dann an. Also hier auch nochmal ruhig einen Zacken schärfer, auch wenn das Gegenüber sagt, ja, es ist ja noch nicht so weit und so weiter. Aber wenn man da so diesen nächsten Schritt auch closed, dann kann es als Katalysator dienen, dass sich die Person dann vielleicht auch nochmal Gedanken macht und sagt, ja, also grundsätzlich schon, ich muss mir das noch natürlich dann nochmal überlegen. Okay, ja, natürlich ist es eine wichtige Entscheidung. Aber was sind denn die Themen, die Ihnen dann noch, die noch geklärt werden müssen? Also, dass solche Verbindlichkeitsfragen eben auch Bedenken oder Dinge hochbringen, an die bisher noch nicht gedacht wurde. Und oftmals ist man ja dann so in diesem Zwiespalt von, ich bin froh, dass ich einen Kandidaten habe, ich bringe den in den Prozess. Oder na, sagen wir mal so, normalerweise sollte es so nicht sein, aber ich observiere das häufiger, ne, dass sich gerade auch Personalvermittler freuen, wenn sie Kandidaten in den Prozess bringen können und das auch so ein bisschen leichter gestalten, dass sie sagen, ja, jetzt schauen Sie sich mal an und es ist ja kostenfrei und und dann der Kandidat sich auch so denkt, ja, ja, okay, das ist eine Option. Und dann holter die Polter plup, ist plötzlich ein finales Interview und ein Vertragsangebot da. Und dann fängt der Kandidat erst an, sich Gedanken darüber zu machen, okay, will ich das eigentlich, ja? Und wenn ich im Prozess verpasst habe, dort die Stellschrauben ein bisschen anzuziehen und dann eben auch dem Kandidaten bedeutsam zu machen, hey, also ja, es ist zwar kostenfrei, es ist eine Option für dich, aber jetzt ist halt dann schon, wir machen im Prozess jetzt halt auch nur weiter, wenn du auch am Ende bereit wärst, eine Entscheidung zu treffen. Ne? Und diesen Switch muss ich dann eben auch machen und das wiederum passiert durch Closing-Fragen. Deswegen always be closing. Und always be closing ist auch aus dem Blickpunkt heraus, Absprachen zu treffen im Sinne der nächsten Kontaktpunkte. Also verlass kein Gespräch, ohne zu wissen, also wie ist der Verbleib? Wann sprechen wir das nächste Mal? Konkret. Ne? Also nicht die Dinge offen zu lassen und zu sagen, ja, dann melden Sie sich, sondern bis wann haben Sie sich überlegt? Wann sollen wir nochmal sprechen? Nur, dass man dann einfach Bescheid wissen, was wir auch an den Kunden weitergeben und vice versa. Ne? Also da eben auch Verbindlichkeit. Letzten Endes, also es gibt immer irgendwas zu closen. Ja, also es gibt immer irgendwas, was man vereinbaren kann. Und wenn eben diese Closings fehlen, in Bezug auf Informationen, in Bezug auf, ja, auch Katalysatoren, also Bedenken hervorbringen oder in Bezug auf Absprachen. Wenn das fehlt, dann fehlt es im Prozess an Verbindlichkeit und am Ende eben auch an Transparenz. Und dann segelst du so im Nebel und wunderst dich im Zweifelsfall auch, warum sich das Gegenüber sowohl Kunden als auch kandidatenseitig unberechenbar verhält. In diesem Zusammenhang übrigens, ja, gleich klingelt wieder das Phrasenschwein, in Verbindung mit Closing ist eben auch die Phrase The Power of Silence wichtig. Also das heißt, Closings funktionieren immer nur, wenn ich danach den Schnabel halte und das Gegenüber nachdenken lasse und dann durch die Art und Weise, wie das Gegenüber antwortet, also wie schnell, auch in welcher Wortwahl und so weiter, dass ich dann einfach auch noch mal mehr über die wirklichen Gedanken des Gegenübers erfahre. Und das können viele Berater auch nicht aushalten. Also wenn sie eine gute Closing-Frage gestellt haben, dann wirklich auch den Schnabel zu halten und nicht, wenn die Pause ein bisschen länger dauert, schon wieder reinzuspringen und irgendwelche Optionen vorzugeben, sondern wirklich einfach mal den Schnabel zu halten und zuzuhören, was die Person sagt und auf Basis dessen eben auch weiter zu agieren. Also Punkt 4, always be closing, du sollst immer Verbindlichkeit einfordern. Punkt 5 ist time kills deals. Oder aber in Deutsch, du sollst dich um zügige Prozesse bemühen. Time kills deals trifft's besser, oder? Also letzten Endes bezieht sich dieses Gebot auf sämtliche Themen, die du so tagtäglich tust. Ja, also es geht darum, die Prozesse in die Hand zu nehmen und straff zu gestalten. Und das ist im Großen wie im Kleinen. Ne? Das heißt zum Beispiel auch, wie ich es jetzt auch vorhin gerade gesagt habe, wenn man einen Kontaktpunkt hatte, sich nicht dann zu verabschieden, naja, dann sprechen wir dann einfach nächste Woche, sondern konkret zu sein und zu gucken, okay, wann sprechen wir wieder? Ja, oder herzugehen, wenn du einen guten Kandidaten hast, nicht noch zu warten, bis du 1, 2 weitere hast und dann gesammelt 3 zum Kunden zu schicken, sondern zu schicken, wenn du den Kandidaten hast, weil, ja, wer weiß, vielleicht kriegt ja sonst der Kunde aus einer anderen Ecke die anderen Kandidaten proaktiv vorgestellt und dann sind es nicht deine. Dumm gelaufen, ja. Oder aber der Kunde verliebt sich direkt, ich hoffe, ich habe jetzt Kunde, Kandidat nicht verwechselt, aber genau. Oder der Kunde verliebt sich direkt in das Profil und lässt die Prozesse sozusagen schneller walten, weil er das Profil jetzt irgendwie gesehen hat. Und vielleicht macht es dann auch gar keinen Sinn mehr, groß andere Kandidaten zu suchen, weil beide sich sowieso so toll finden, ne, dass es irgendwie passt. Also es gibt so viele kleine Situationen und wenn du dieses Mantra für dich übernimmst, dann wirst du das auch erkennen im Prozess, wo du dann überlegst, ja, keine Ahnung, schicke ich eine E-Mail oder rufe ich an? Ja, also zum Beispiel, also oder wenn man sagt, okay, das Feedback steht aus, ne? Also Interview-Feedback, ja, oder Lebenslauf-Feedback, schicke ich eine E-Mail oder rufe ich an? Oder du hast einen super Kandidaten jetzt auf Xing oder LinkedIn gesehen, schreibst den an, aber willst du den wirklich anschreiben oder willst du ihn nicht direkt ansprechen? Weil wer weiß denn nicht, dass eventuell über eine andere Ecke die Person diesen oder einen anderen Job vorgestellt bekommt, ja, oder irgendwelche Sachen passieren, morgen kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen, ne? Also deswegen, in diesem Zusammenhang fällt mir noch ein anderes Zitat ein. TNT, today not tomorrow. Also was du heute kannst, mach, weil deine Marktbegleiter schlafen nicht. Also all diese Themen oder vorhin auch, wo wir gesagt haben, ne, das Thema Interviewprozess und die Verfügbarkeit von Entscheidungsträgern auch schon frühzeitig in Erfahrung zu bringen, damit man eben auch verhindert, dass es übermäßig lange Vermittlungsprozesse gibt und der Kandidat vielleicht oder die Kandidatin abspringt. Das sind alles so Themen, wo du für dich immer mal wieder schauen kannst und sagen kannst, okay, bin ich jetzt irgendwie gerade trödelig drauf oder könnte ich das Ganze eben entsprechend beschleunigen? Weil man sagt ja auch, ne, man soll das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Also deswegen time kills deals, du sollst dich um zügige Prozesse bemühen. An der Stelle mache ich jetzt doch einen kurzen Stopp. Die Folge ist jetzt wesentlich länger geworden als ursprünglich gedacht und ich teile sie am besten auf 2 Teile auf. Die Fortsetzung, also die Gebote 6 bis 10, hörst du dann nächste Woche. Happy Hunting und bis dahin.